SRF 1.
.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Radio SRF. BLS Cargo verliert im Gotthardtransit einen Grossauftrag, macht Verlust, streicht 60 Lokführerstellen. Der Auftrag geht nun an SBB Cargo. Dänemark schickt alle Lehrerinnen und Lehrer vor die Tür. Im Konflikt um mehr Unterrichtsstunden reagiert der Staat mit Aussperrung. Die bunten Frühlingsblumen verblühen im Treibhaus, zum Schaden der ganzen Gartenbaubranche. Und zu Tausenden verdingt, versorgt, sterilisiert. Fürsorgerische Zwangsmaßnahmen sind ein dunkles Kapitel Schweizer Geschichte. Der Historiker Thomas Wunker leuchtet es aus und erzählt. Er ist heute Gast im Tagesgespräch. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Christoph Studer.
Das Güterunternehmen der BLS verliert den Gotthard-Auftrag der Deutschen Bahn und des Transportunternehmens Schenker. Der Auftrag geht an die SBB, welche mit jährlich mehreren tausend Zügen rechnet. Die unterlegene BLS Cargo streicht 70 bis 80 Stellen, darunter 60 von Lokomotivführern. Das Unternehmen kämpft mit sinkenden Einnahmen. Im letzten Jahr wies BLS Cargo einen Verlust von 1,8 Millionen Franken aus. BLS Cargo beklagt ein allgemein tiefes Preisniveau im Güterverkehr und steigende Streckengebühren auf der Gotthardachse. Die SBB teilt mit, sie könne den Auftrag mit Gewinn ausführen, weil sie im Augenblick im Tessin einen Überbestand an Lokpersonal habe. Wenn immer möglich, werde Personal der BLS Cargo bei Stellenbesetzungen berücksichtigt. Ab heute läuft die Frist für das Referendum gegen die Preiserhöhung bei der Autobahnvignette. Das Parlament hatte den neuen Preis von 100 Franken in der Frühjahrssession beschlossen. Gelten soll dieser ab 2015. Die zusätzlichen Einnahmen von rund 300 Millionen Franken sind für neue Nationalstrassen vorgesehen. Das Verteidigungsdepartement hat einem jungen Mann wegen Gewalttätigkeit zu Recht die Zulassung zum Militärdienst verweigert. Zu diesem Schluss kommt das Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen. Der Betroffene hatte innerhalb eines Jahres zweimal Personen tätlich angegriffen. Auch wenn er dafür nie verurteilt worden sei, habe ihn das VBS zu Recht von der Rekrutierung ausgeschlossen, sagen die Richter. Mit der Prüfung der Personensicherheit will das VBS verhindern, dass durch die Rekrutierung Armeewaffen in falsche Hände geraten. Der junge Mann kann das Urteil noch ans Bundesgericht weiterziehen. Mehrere hundert Experten und Soldaten aus der EU sind im westafrikanischen Mali eingetroffen. Sie sollen in den nächsten 15 Monaten bei der Ausbildung der malischen Armee helfen. Neben technischen Kursen zur richtigen Handhabung von Waffen geht es darum, wie man ein Militärmanöver durchführt. Zudem würden die malischen Soldaten auch in humanitärem Völkerrecht geschult, heißt es bei der EU. Ob sich die Schweiz mit Experten an der Mission beteiligt, ist nicht klar. Außenminister Burkhalter hatte im Sonntagsblick erklärt, im Bereich humanitäres Völkerrecht habe die Schweiz einiges zu bieten. Entscheiden müsse der Gesamtbundesrat. Aktuell weilt Bundesrat Didier Burkhalter für eine Woche in Südamerika. Er besucht Chile, Peru und Kolumbien. In Chile hilft die Schweiz, den Wasserverbrauch senken, und auch in Peru geht es unter anderem um das Thema Wassermangel. In Kolumbien schließlich will Außenminister Burkhalter Einrichtungen besichtigen, welche den Opfern des Bürgerkriegs zugutekommen und von der Schweiz mitfinanziert werden. In Dänemark fällt der Schulunterricht für alle 570.000 Schülerinnen und Schüler der 1. bis 9. Klasse aus. Ihre 52.000 Lehrerinnen und Lehrer sind von den öffentlichen Arbeitgebern ausgesperrt worden. Der Staat und die Gemeinden wollen mit der Aussperrung unter anderem längere Unterrichtszeiten durchsetzen. Die Lehrergewerkschaft lehnt diese Maßnahmen zur Kostensenkung aber ab. Nun soll offenbar die staatliche Schlichtungsstelle eingeschaltet werden. Diese hätte die Kompetenz, die Aussperrung der Lehrer zu beenden. Die Vergewaltigung einer Ausländerin in Rio de Janeiro beschäftigt die Öffentlichkeit in Brasilien. Der Grund für die öffentliche Debatte ist, dass Rio in nächster Zeit im Zentrum des internationalen Interesses stehen wird. In Rio de Janeiro wird im Juli der Weltjugendtag durchgeführt, weiter nächstes Jahr die Fußballweltmeisterschaft und in 3 Jahren die Olympischen Spiele. Nach Angaben der brasilianischen Polizei wurden eine 21-jährige amerikanische Studentin und ihr 23-jähriger französischer Freund in einem Kleinbus überfallen. Der junge Mann wurde mit einer Eisenstange geschlagen und festgebunden, wonach mehrere Männer die Frau vergewaltigten. Die Polizei hat 2 Verdächtige festgenommen, nach einem dritten wird gefahndet. Der Fußballclub Luzern trennt sich sofort von seinem Trainer Richard Komornitzky. Wer sein Amt übernehmen wird, sagte der Club noch nicht. Man werde heute Nachmittag weiter informieren. Luzern hat seit dem Rückrundenstart kein Spiel mehr gewonnen und gestern gegen Basel 0-4 verloren. In der Tabelle liegen die Luzerner auf dem zweitletzten Platz.
12.36 Uhr. In detaillierteren Berichten, Reportagen, Gesprächen befassen wir uns in den nächsten Minuten mit der Cargo-Branche, wo die BLS bei einem Grossauftrag draufzahlen würde, die SBB aber damit verdienen will. Mit Italien, wo auch Staatspräsident Napolitano langsam am Ende des Regierungslateins ist, mit Dänemark, das 50.000 Lehrpersonen vom Unterricht aussperrt, mit dem bunten Frühling, der heuer indoor im Treibhaus stattfindet, und mit Patois, dem uralten Dialekt, der nur noch an wenigen Ecken der Westschweiz lebt. Noch lebt. Und jetzt Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.872 Punkten plus 0,7%. Der Euro wird zu 1.2152 Franken gehandelt, der Dollar zu 94,54 Rappen. Das Wetter. Der Hochnebel löst sich im Lauf des Nachmittages an vielen Orten auf. In den Alpen und außerhalb des Nebels ist es ziemlich sonnig, trotz ausgedehnten hohen Wolkenfeldern. Die Temperatur liegt am Nachmittag zwischen 4 und 9 Grad, in den Alpentälern stellenweise bei 12 Grad. Im Tessin setzt sich die Sonne am Nachmittag mehr und mehr durch, bei bis zu 13 Grad. Am Mittwoch und am Donnerstag geht es mit Hochnebelfeldern, Wolken und Sonnenschein weiter. Im Süden gibt es am Donnerstag dichtere Wolken und einige Regenschauer. Die Höchstwerte liegen im Norden bei 7 und im Süden bei 13 Grad.
Ein Kunde weg, bis zu 80 Stellen weg. Die BLS Cargo, das Güterverkehrsunternehmen der BLS, erleidet einen Dämpfer im Kampf um die Gotthardstrecke. Ausgerechnet SBB Cargo schnappt ihr den Großauftrag von DB Schenker weg, Güter auf der Nord-Süd-Achse durch die Schweiz zu transportieren. Charles Lieber.
Ein Viertel aller Güter transportiert die BLS Cargo bisher auf der Nord-Süd-Achse über die Gotthardstrecke. 6.000 Züge pro Jahr. Ab kommendem Jahr fallen gut 5.000 davon weg. Darum muss BLS Cargo nun massiv Stellen abbauen, vor allem Lokführer in der Zentralschweiz und dem Tessin. Viele davon werden aber wohl eine neue Stelle finden, bei der Konkurrenz bei SBB Cargo, aber auch beim Personenverkehr. Damit rechnet Hubert Giger vom Verband der Schweizer Lokomotivführer.
Die SBB AG, gerade im Personenverkehr, sucht immer neue Lokomotivführer. Wir haben große Pensionierungswellen in der Schweiz, die auf uns zukommen. Und die Bahn hat zum Glück Zukunft und es werden laufend Lokomotivführer gesucht. Von dem her sind wir zuversichtlich.
BLS Cargo verliert ihren größten Kunden auf der Gotthardstrecke, weil die Preisvorstellungen zu weit auseinandergehen. Seit 2009 schreibt BLS Cargo am Gotthard rote Zahlen. Die schwache Konjunktur in Italien, der starke Franken, steigende Gebühren für das Befahren der Gotthardstrecke. All das führt BLS Cargo als Gründe an, weshalb sie nicht bereit war, ihre Preise auf das Niveau zu senken, das DB Schenker forderte. Schwarze Zahlen, das sei die oberste Maxime bei BLS Cargo, sagt BLS-Chef Bernard Guillemont.
Wir müssen uns auf rentable Verkehre konzentrieren. Wir haben auch keinen Finanzier im Rücken, der uns irgendwie subventioniert. Und für uns ist das auch strategisch wichtig, rentabel zu sein. Wenn Sie mal einen zu tiefen Preis haben, dann bleibt er am Markt, den kriegen Sie nie mehr weg.
SBB Cargo springt in die Lücke, gewinnt einen neuen Großkunden. Lohnkosten, Trassepreise, die größten Kostenblöcke im Güterverkehr sind ähnlich hoch. Die Branche rätselt darum, weshalb SBB Cargo so viel günstiger auf der Gotthardstrecke fahren kann. SBB-Sprecher Christian Ginzig weist den Vorwurf von Dumpingpreisen klar zurück.
Also unsere Offerte, die wurde erstens sorgfältig und zweitens auch realistisch berechnet. Wir gehen nicht nur von einer Kostendeckung aus, sondern dieses Angebot, das SBB Cargo eingereicht hat, wird das Ergebnis von SBB Cargo verbessern.
BLS Cargo verliert auf der Gotthardstrecke mit der Deutschen Bahn nicht nur den wichtigsten Kunden. Die Logistiktochter DB Schenker ist auch mit 45% an der BLS Cargo beteiligt. Diese Beteiligung ist nun in Frage gestellt. Will die BLS mit Blick auf die Eröffnung des Basistunnels am Gotthard mit ihrer Güterverkehrstochter im Geschäft bleiben, muss sie rasch neue Großkunden finden und parallel dazu muss sie einen oder mehrere Investoren gewinnen. Im doppelten Sinne stehen BLS Cargo also schwierige Monate bevor.
Ein Großauftrag fällt weg, ein wichtiger Investor damit wohl auch. Frage an Wirtschaftsredaktor Charles Lieber. Ist das der Anfang vom Ende der BLS Cargo?
Nein, so weit würde ich nicht gehen. Das Hauptgeschäft von BLS Cargo ist der Güterverkehr über den Lötschberg. 3 von 4 Franken des Umsatzes macht BLS Cargo dort. Seit vielen Jahren betreibt BLS Cargo dieses Geschäft rentabel. Und das ist auch nicht in Frage gestellt. Aber BLS Cargo verliert eben ein zweites wichtiges Standbein an der Gotthard-Achse. Und das zu großen Teilen. Und dort muss jetzt neue Kunden gewinnen. Das ist keine einfache Sache, weil eben die Konkurrenz in diesem liberalisierten Schienengüterverkehr sehr groß ist.
BLS Cargo ist profitabel auf der Lötschbergstrecke. Warum konzentriert sich die Bahn denn nicht einfach auf den Lötschberg und überlässt den Gotthard der Konkurrenz?
Ja, diese Frage mussten die Verantwortlichen der BLS heute häufig beantworten. Sie schließen diese Option eigentlich aus und das leuchtet auch ein aus 2 Gründen. Erstens, es kommt immer mal wieder vor, dass die Lötschbergachse eben geschlossen ist, wegen Sanierungsarbeiten oder wegen des schlechten Wetters oder wegen Umweltschäden. Darum ist eben eine Ausweichstrecke wichtig über den Gotthard. Und der zweite Grund ist die Eröffnung des Gotthard-Basistunnels in ein paar Jahren und auf dieser Achse wird in Zukunft der Güterverkehr wachsen müssen. Und BLS Cargo will und muss daran teilhaben, sich einen Teil eben dieses Kuchens abschneiden. Und das kann BLS nicht der Konkurrenz überlassen.
In den letzten Jahren hat die Schiene gegenüber der Straße verloren. Das politische Ziel ist aber eigentlich eine Verlagerung der Güter auf die Schiene. Kann dieses Ziel überhaupt noch erreicht werden?
Ja, eben diese Hoffnung ist sehr an die Eröffnung des Basistunnels am Gotthard gekoppelt. Dass eben die Schiene gegenüber der Straße wieder namhaft Marktanteile zurückgewinnen kann. Das ganze System Schiene wird tatsächlich dadurch schneller, flexibler, etwas billiger, weil eben Tempo in dieser Branche vor allem auch Geld heißt. Und das muss jetzt der Schienengüterverkehr nutzen. Das bedingt aber eben auch einen Innovationsschub, schlankere Strukturen, schnellere Umladezeiten überall. Und da müssen dann beide Anbieter, die SBB und BLS, kräftig zulegen, vor allem auch gegenüber der ausländischen Konkurrenz. In meinen Augen ist das eigentlich die ganz große Herausforderung auf der Nord-Süd-Achse.
Das waren Informationen, Einschätzungen von Charles Lieber. Heute Morgen kamen sie erstmals zusammen, die Weisen, die Italien aus der politischen Pattsituation führen sollen. Ihr Auftrag ist, den kleinsten gemeinsamen Nenner der Parteien für eine Regierung zu finden. Doch noch bevor diese weisen Männer, Frauen sind nicht darunter, an die Arbeit gehen konnten, hagelte es Kritik für ihren Auftraggeber, den italienischen Staatspräsidenten Napolitano. Zum ersten Mal bekommt dieser Kritik von rechts und links. Italien-Korrespondent Massimo Agostinis.
Der 87-jährige italienische Staatspräsident Giorgio Napolitano wird wie kein anderer Politiker geachtet. Der kleine Mann mit noblen Gesichtszügen und kommunistischen Wurzeln, belesen, vielsprachig und kultiviert, hat es wie kein anderer verstanden, sich aus den Niederungen der Alltagspolitik herauszuhalten, ohne gleichgültig zu sein. Dafür lieben ihn die Italiener. Doch genau dieser Mann gerät nun ebenfalls in die Mühlen der Macchina del Fango, der medialen Schlammmaschine. Die Zeitungen von Silvio Berlusconi haben ihn über Ostern schwer attackiert. König Giorgio nannten ihn die einen, Monarch die anderen. Wiederum andere warfen ihm Staatsstreich vor. Grund: Napolitano hat am Samstag zur Überraschung aller zwei Waisenräte beauftragt, einen Ausweg aus der Krise zu suchen. Die Aufgabe der beiden Räte, bestehend aus Experten und Politikern, jene wenigen Punkte im Bereich Wirtschaft und Verfassung herausarbeiten, hinter die sich eine Mehrheit der Parteien stellen könnte. Das Modell kommt aus Holland, das so seine politische Pattsituation einst überwinden konnte. Doch die italienischen Parteien, sie wollen nicht. Besonders jene nicht von Silvio Berlusconi, der Popolo della Libertà. Berlusconi argwöhnt, Napolitano wolle mit den Waisenräten nur Zeit schinden, um zu verhindern, dass noch vor den Sommerferien Neuwahlen abgehalten werden. Berlusconi möchte baldmöglichst an die Urnen. Die Umfragen in seinem Auftrag, immer die besten und präzisesten, sagen ihm für diesen Fall den Sieg voraus. Das hört Berlusconi gerne, denn die Staatsanwälte lassen nicht locker. Mitte April könnten zwei Urteile gegen ihn ergehen, das eine im Fall Ruby, das andere im Fall von Steuerhinterziehung. Aber auch im Mitte-Links-Lager des Partito Democratico von Pierluigi Bersani herrscht nicht eitel Freude über die Waisenräte. Bersani würde lieber den Regierungsauftrag von Staatspräsident Napolitano erhalten. Er ist überzeugt, dass die Grillini nicht weiter ihre bisher destruktive Politik fortsetzen können. Früher oder später würden sie ihm, Bersani, die Hand reichen, um dann ein neues Wahlgesetz zu schreiben. Ein Gesetz über den Interessenskonflikt und vieles andere, das sie verlangen. Das alles könnte die angeschlagene Glaubwürdigkeit von Bersani wiederherstellen und Silvio Berlusconi schaden. Mit einem griffigen Gesetz über den Interessenskonflikt wäre der Medienzar weg vom Fenster. Doch eben, Staatspräsident Napolitano geht es nicht um Umfragen und politische Abrechnungen. Er muss das Wohl des Landes im Auge behalten und scheint gewillt, bis zum letzten Tag seines Mandates Mitte Mai dafür zu kämpfen. Schlammschlacht gegen ihn, hin oder her.
In Dänemark hat ein besonderer Arbeitskampf heute einen Höhepunkt erreicht. Der Staat als Arbeitgeber hat alle Lehrpersonen ausgesperrt, konkret alle Lehrerinnen und Lehrer im Land quasi vor die Tür gestellt. Heißt das, dass fast 1 Million Kinder nun in den Genuss von verlängerten Osterferien kommen? Fragte ich Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann zu Beginn des Gesprächs.
Ja, einige davon sind natürlich heute wirklich froh, dass sie noch nicht wieder in die Schule müssen. Gleichzeitig ist es natürlich unter diesen Millionen Kinder auch so, dass viele nicht allein eben zu Hause sein können und mit ihren Eltern jetzt zur Arbeit fahren mussten heute. Es gibt auch Schulen, die haben Notfallpläne, wo der Abwart jetzt für die Kinder aufpassen muss. Viele ältere Schulkinder in der 8. und 9. Klasse, die sind aber sehr unruhig, weil ja die Abschlussprüfungen vor der Türe stehen, bereits anfangs Mai. Und das führt eben dazu, dass sie natürlich Angst haben, jetzt Stoff zu verpassen.
Zum Hintergrund des Konflikts: Die öffentlichen Arbeitgeber verlangen offenbar schlicht mehr von ihrer Lehrerschaft. Was denn?
Es geht darum, dass bis heute eigentlich die Unterrichtspflicht zentral geregelt war. Von 42 Arbeitsstunden pro Woche waren höchstens 25 Stunden für den Unterricht reserviert, der Rest für die Vorbereitung und andere Aufgaben. Das möchte jetzt der Gemeindeverband als Arbeitgeber flexibilisieren, in dem Sinn, dass jeder Schulleiter in jeder Schule selber bestimmen kann, wie viel seine Lehrerschaft eben arbeiten muss. Und das soll dazu führen, dass eben die Mittel effizienter eingesetzt werden können.
Für die Lehrer ist das unzumutbar, für die Lehrer sind das schlicht Sparmaßnahmen. Kann sich denn Dänemark sein gut aufgestelltes Schulsystem nicht mehr leisten?
Das ist die große Frage. Wie auch in anderen Bereichen, wo eben die öffentliche Hand sehr stark engagiert ist, ist auch die dänische Schule eben kostenmäßig ein Problem heute für den dänischen Staat, weil man nicht mehr Steuern einnehmen kann, weil der Steuerdruck bereits sehr hoch ist. Und deshalb möchte man jetzt sozusagen die Schule, wie es heißt, modernisieren. Die Lehrerschaft sagt aber, dass darunter eben die Qualität leiden würde und sie warnt vor einer Discount-Schule.
Ist denn ein Ende des Konflikts und der unfreiwilligen Osterferien für die Kinder absehbar?
Ja, so ein Ende Das hängt damit zusammen, wie die Stimmung in der Bevölkerung sich entwickelt. Die Tarifparteien sind so weit aufgestellt, dass zum Beispiel von Lehrerseite gesagt wird, man habe einen Konfliktfonds, der eben die Löhne bis 2 Wochen Ausstand sozusagen zahlen kann. Auf der anderen Seite steht die rot-grüne Regierung, wo die Sozialdemokraten eigentlich eher auf der Seite der Arbeitgeber stehen, aber die linken Koalitionspartner dieser Regierung eben für das bisherige Modell einstehen. Es könnte also sein, dass die Regierung eintritt oder eingreift und diesen Konflikt abschließt. Es könnte aber auch sein, dass die rot-grüne Regierung an diesem Konflikt selber scheitert.
Das waren Informationen von Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann und das sind Mittagsinformationen im Rendezvous 12.50 Uhr, 10 vor 1. Schnee an Ostern. Der Winter dauert länger als üblich und bringt die Pläne von Hobbygärtnerinnen und Gärtner ordentlich durcheinander. Teuer zu stehen kommt das garstige Wetter vor allem die Produzenten von Blumen. Christine Wanner hat sich umgehört.
Primeln, Veilchen, Bellis und die Zwiebelgewächse, Tulpen, Osterglocken, Hyazinthen – als typische Frühlingsblumen gehen sie an den ersten warmen Tagen über den Ladentisch. Meist ist das im März der Fall. Nicht aber in diesem Jahr.
Also der lange Winter hat natürlich den Verkauf der Blumen sehr stark verzögert. Die Lust auf Blumen ist natürlich entsprechend kühl. Das heißt für die Betriebe, dass die Pflanzen verkaufsfertig dastehen, aber die Konsumenten, die Leute, die Pflanzenliebhaber nicht zu den Pflanzen greifen und entsprechend groß sind die Verluste in den Betrieben.
Joseph Poffe vom Branchenverband Jardin Suisse rechnet mit beträchtlichen Verlusten, welche die eine oder andere Gärtnerei gar zum Aufgeben zwingen wird. Schließlich sei das Frühlingsgeschäft zentral.
Generell ist das erste Halbjahr für die Gärtner matchentscheidend und die Frühjahrsblumen sind sicher mit einem schätzungsweise Viertel des Umsatzes am Erfolg des Betriebes der Unternehmung beteiligt. Und wenn das natürlich einen großen Teil wegfällt, dann schmerzt das schon für die Betriebe, für die Kosten und die Rentabilität.
Auch der Detailhandel spricht davon, dass die Frühlings- und Gartengefühle bei der Kundschaft kaum aufgekommen seien. Entsprechend weniger hätten sie bei den Produzenten bestellt, bilanzieren etwa Coop und Migros auf Anfrage. Den Detailhandel beliefert etwa die Firma Ruttishauser im St. Gallischen Züberwangen. Für Geschäftsführer Bruno Ruttishauser beginnt das Frühlingsgeschäft jeweils im Vorjahr.
Mit den Neuheiten, mit den Erfahrungen, die man sammelt im Sortiment, dann natürlich die Farbtrends, die entscheidend sind, in welche Richtung geht das. Und somit ist eigentlich so plus minus ein Jahr im Voraus muss die Planung stehen.
Aussaat im Sommer, in die Töpfe kommen die Frühlingsblüher im Herbst, damit sie rechtzeitig im März zur Blüte kommen. Dabei können die Produzenten die Entwicklung der Pflanzen zeitlich etwas steuern, sagt Ruttishauser.
Einerseits ist es das Licht, das können wir steuern über die Schattiergewebe mit der Schattierung. Die Temperatur, wichtiger Faktor für das Wachstum der Pflanze. Mit den Lüftungen kann man quasi eine Außentemperatur ins Gewächshaus bringen. Aber auch mit Wasser ist die Pflanze sehr stark steuerbar für Wachstum, Blüte, was es dann sein muss.
Allerdings ist dieser Spielraum begrenzt auf etwa 2 Wochen. Konkret heißt das, auch für die Ruttishauser AG mit verschiedenen Standorten und entsprechenden Ausweichmöglichkeiten ist das Frühlingsgeschäft gewissermaßen gelaufen. Jetzt müssen die Frühlingsblüher Platz machen.
Wir schauen nach vorne und konzentrieren uns auf den Sommerflor, der jetzt eigentlich den nächsten Tagen richtig losgeht.
Also heißt das für Gärtnereien und andere Blumenproduzenten umstechen, neu aussehen, setzen und hoffen auf einen schönen Sommer.
Alle haben wohl schon gehört von den Ferienorten Chamonix und Nanda. Wussten Sie aber, dass die Namen dieser beiden Orte aus dem Patois stammen? Das ist je nach Sichtweise eine eigene Sprache oder ein Dialekt, der in der Westschweiz gesprochen wird. Aus den meisten Dörfern wurde der Dialekt seit dem Mittelalter vom Französischen verdrängt. Aber nicht aus allen. Thomas Gutersohn war in einem der Dörfer, die den Patois bewahrt haben.
Die ganze Westschweiz spricht Französisch. Die ganze Westschweiz? Nein. Ganz hinten im Walliser Val d'Eran, vorbei an den Gesteinspyramiden von Oesegne, liegt das kleine Dorf Evolen. Und dort wird noch heute das urtümliche Patois gesprochen.
Bonsoir.
Gisèle Panatier betritt das winzige Stoffwarengeschäft von Odette Metraillé. Sie kauft eine Bordüre für einen Frauenhut. Ein Außenstehender versteht kein Wort. Eine Geheimsprache sei das Patois aber nicht, meint Gisèle Panatier etwas später auf der Terrasse eines Restaurants.
Ce n'est pas une langue secrète. Le patois ne dérive pas du français, le patois dérive directement du latin.
Das Patois stammt wie das Französisch direkt vom Latein ab, ist also kein französischer Dialekt, erklärt die Linguistin. Wobei das Patois eigentlich schon falsch ist. Jedes Tal, jedes Dorf hatte einst sein eigenes Patois, führt Gisèle Panatier fort.
Alors les patois par nature sont des langues orales, c'est-à-dire que ces langues ne sont pas codifiées, normalisées, ce ne sont pas des langues académiques.
Diese Patois waren gesprochene Sprachen, wurden nie verschriftlicht. Das erklärt die großen Unterschiede der Patois-Dialekte und anhand dieser Unterschiede erkannte man früher, wer woher kam. Der Dialekt als Identitätsmerkmal.
Les patois ont bien sûr une fonction identitaire très marquée, puisqu'on peut dire seulement après quelques phrases l'origine de la personne qui s'exprime en patois.
Die Tatsache, dass ausgerechnet in Evolen noch Patois gesprochen wird, führt Gisèle Panatier nicht auf die Abgeschiedenheit des Dorfes zurück, sondern auf die starke Verwurzelung von Evolen in seinen Traditionen.
Je crois que pour qu'une langue se maintienne, il faut que les gens soient fiers de cette langue.
Als man den Menschen sagte, dass Französisch die Sprache der Zukunft sei, hätten die Einwohner von Evolen weiter ihr Patois gesprochen, erklärt Gisèle Panatier, dass sie stolz auf ihre eigene Sprache waren und offenbar auch heute noch sind. Tatsächlich wird heute nur noch in Evolen in allen Generationen Patois gesprochen. In der Schule wird der Evolener Dialekt auch in einem Wahlfach unterrichtet. Anderswo kennen nur noch die älteren Semester diese Ursprache. Dabei waren die Patois-Dialekte in der Westschweiz weit verbreitet. Sie reichten sogar bis in die Deutschschweiz, erklärt Federica Diemo, Assistenzprofessorin an der Universität Neuenburg.
Donc, on est étonné aujourd'hui de voir des toponymes balois, des toponymes bernois, solerois, où on trouve encore des traces franco-provençales.
Ihr Team im Dialektologischen Zentrum, dem einzigen in der Westschweiz, versucht, die vergessenen Patois-Dialekte wieder einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Justement, un Neuchâtelois s'y écoute un récit de Neuchâtel, il ne comprend pratiquement rien.
Denn ein Neuenburger zum Beispiel versteht den alten Neuenburger Patois-Dialekt praktisch nicht mehr. Deswegen will Federica Diemo die alten Dialekte ins Französische übersetzen. Dabei kann sie von einiger Vorarbeit des Westschweizer Radios profitieren.
Cette émission qui a été consacrée au patois que la Radio Suisse Romande a fait de 1952 à 1992.
Über 1300 Sendungen des Westschweizer Radios haben sich dem Patois gewidmet. In mühsamer Kleinstarbeit hat die Mediathek de Martini diese Aufnahmen digitalisiert und online gestellt. Das sei schön und gut, doch wenn man es nicht versteht, nützt das wenig, sagt Federica Diemo.
C'est bien beau d'écouter le sonore, la mélodie, mais après, je crois que tout utilisateur, que ce soit un patoisan, un non-patoisan, un connaisseur de différentes langues, il est content de comprendre de quoi il s'agit, je crois.
Dieses Jahr will Federica Diemo und ihre Assistentin erst einmal 600 Sendungen ins Französische übersetzen. Die ersten sind schon jetzt, inklusive der Originalaudios, online gratis zugänglich. Gedacht sind sie für jedermann. Forscher, Laien, Interessierte und Schulen, hofft die engagierte Professorin. Ein solcher Dictionnaire de Patois wäre im Geschäft von Odette Metraillé in Evolen sicherlich sinnvoll. Denn der Außenseiter versteht nur mit Mühe und Not den Preis für das Stoffband, das er gerade kauft. 6,40 Franken.
1,40 Franken. Thomas Guter Sohn auf den letzten Spuren des Patois. Im Tagesgespräch gleich ein dunkles Stück Schweizer Geschichte. Fürsorgerische Zwangsmaßnahmen heißt der Fachausdruck, verdingt, versorgt, sterilisiert die Realität. Tagesgespräch im ersten und vierten nach einem Blick auf die Themen des Mittags. Christoph Studer.
Die Güterzüge der Deutschen Bahn werden künftig von der SBB und nicht mehr von der BLS über die Gotthardroute geführt. BLS Cargo will deshalb bis zu 80 Stellen streichen. Das VBS hat einen jungen Mann von der Rekrutierung ausgeschlossen, weil er zweimal gewalttätig geworden war. Auch wenn er dafür nicht verurteilt worden sei, habe das VBS richtig gehandelt, sagt das Bundesverwaltungsgericht. Im westafrikanischen Mali sind seit heute mehrere hundert Militärexperten der EU tätig. Sie sollen helfen, die malischen Soldaten besser auszubilden.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.